Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Bei mir sind es dieser trockene Kreidegeruch und ein Schwarzbrot mit Käse. Das versetzt mich eigentlich sofort zurück in die Schulzeit. Manchmal schafft das aber auch ein Buch, gerade zum Beispiel der neue Roman von Kurt Prödel. Den habe ich gelesen und sofort war ich wieder in der 11. Klasse und der einsamste Mensch der Welt. Also, wappnen Sie sich schon mal für einen Schwall Schulzeitnostalgie, denn ich spreche gleich mit Kurt Prödel über seinen Roman Klapper hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Krümel-Eistee mit Zitronengeschmack, kennen Sie den noch? Vielleicht hat er bei Ihnen so einen anderen Namen gehabt, aber ich wusste wirklich sofort, was da gemeint war. Ich habe das als Kind nämlich auch ständig getrunken, so ein körniger Tee, den man in kaltem Wasser anrührt. Sehr süß, sehr künstlich, natürlich auch sehr ungesund. Aber in Kurt Prödels Roman, da wird dieser Eistee geschlürft beim Computerspielen. Es ist 2011 in irgendeiner Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Die Sommerferien sind gerade vorbei. Die 11. Klasse beginnt und die Schule ist natürlich wieder furchtbar. Ja, und damit herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Kurt Prödel.
Hallo.
Ja, so treffsicher, wie Sie das da beschrieben haben mit diesem Krümel-Eistee. Also da bin ich mir eigentlich sicher, entweder Sie haben das auch ständig getrunken als Kind oder vielleicht jetzt nochmal zum Romanschreiben?
Also ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal getrunken, aber ich hatte Freunde, wo das irgendwie so der absolute Goldstandard zu Hause war. Und ich habe tatsächlich jetzt in der Schreibphase mir das auch nochmal gekauft. Und ich weiß nicht, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch der Nummer gegenüber und wundere mich, dass es noch erhältlich ist.
Ja, so viele Geschmacks- und Zusatzstoffe. Wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass es den noch im Regal gibt. Klapper, Kurt Prödel heißt Ihr Roman. Und da wird eben dieser Krümel-Eistee unter anderem getrunken von Klapper. Der heißt eigentlich Thomas, die Hauptfigur in dieser Geschichte. Ja, der hat so lange, fettige Haare, eine knochige Statur. Müssen wir uns eigentlich als ziemlich bemitleidenswerten Typ vorstellen, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass Thomas bzw. Klapper als so ein Typ dargestellt wird, mit dem man auf jeden Fall Mitleid haben kann. Ich glaube aber, dass in Klapper noch eine zweite Dimension ist. Und zwar ist es so, dass Klapper so auch ein bisschen ein Außenseiter by choice ist, so sehe ich das, der so diese Rolle akzeptiert und darin aufgeht und auch durch so Distinktion, durch etwas intellektuellere Filme, durch etwas intellektuellere Musik sich von diesen ganzen anderen Typen, die ihn halt nicht gut finden, einfach so ein bisschen abhebt, weil die sind ja eh alle zu doof.
Ja, ich muss sagen, was mich auch so für Klapper eingenommen hat, war, dass er doch eigentlich recht nachsichtig so mit seinen MitschülerInnen umgeht, ne? Weil die sind ja ziemlich fies stellenweise, nennen ihn eben Klapper, weil seine Knochen immer so knacken, wenn er sich hinsetzt oder beim Sport. Aber er scheint mir auch nicht verbittert so seiner Klasse gegenüber, oder?
Nee, das finde ich auch nicht. Also ich glaube, dass er einfach in einer völlig dynamischen Entwicklungsphase ist und aber, ich sag jetzt mal so ganz klassisch, jetzt irgendwelche großartigen Hassgefühle oder irgendwie sowas gegen die da auch nicht entwickelt. Ich glaube eher, dass es bei Klapper so ist, dass die Dynamik in der Schule mit seinen MitschülerInnen sich halt eingespielt hat und es ist so ein bisschen, es ist, was es ist und Klapper arrangiert sich.
Jetzt beginnt ja ein ganz besonderes Schuljahr in Ihrem Roman für Klapper. Es ist das 11. Schuljahr und nach den Sommerferien kommt eine neue in die Klasse, Vivi Marie. Die wird Bär genannt, weil sie eben so ungewöhnlich groß und stark ist. Und zwischen diesen beiden Außenseitern, Klappern und Bär, da entwickelt sich, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht erstmal eine Art Freundschaft, auch weil die beiden so gern Counter-Strike zocken. Was bedeutet denn dieses Computerspiel für die?
Das ist das verbindende Element zwischen den beiden, weil es ist so, dass Klapper die ganzen Ferien damit verbracht hat, eine Map in Counter-Strike zu bauen. Also so gesehen ein Level und bei Klapper war es ein Abbild der Schule.
Und man muss vielleicht dazu sagen, bei Counter-Strike läuft man mit einer Waffe in der Hand als Spieler durch die Gegend und schießt andere menschenähnliche Figuren ab.
Genau, also man könnte sagen Ballerspiel, man könnte aber auch sagen vierdimensionales Schach als strategischer Shooter. Das muss man für sich selber entscheiden, es ist wahrscheinlich was dazwischen. Und das war für Klapper aber halt so unglaublich, da eine Person kennenzulernen, die auch Counter-Strike spielt. Dann ist es auch noch ein Mädchen und dann hat sie einfach eine ganz große Faszination dafür, dass er diese Spielewelten baut, die dann auch noch ein Abbild der Schule ist.
Ich muss ja sagen, als ich gelesen habe, okay, Klapper baut eben diese Schule nach im Computerspiel, man kann da durch die Gegend gehen, die Aula zerschießen und so, da dachte ich, okay, das wird jetzt ein Roman über diese Ballerspiele, wie Sie sie auch genannt haben. Und dann kommen aber in Ihrem Roman, Kurt Brödel, ganz andere Probleme um die Ecke bei diesen beiden Hauptfiguren, die sich nämlich eher innerhalb der Familie abspielen. Es geht um Alkohol, um psychische Krankheiten. War das jetzt so eine ganz bewusste Setzung von Ihnen, dass Sie gesagt haben, naja, die eigentlichen Probleme von diesen jungen Menschen, die kommen vielleicht nicht aus diesen medial viel diskutierten Computerspielen, sondern eben, die sind vor der Nase am Abendbrottisch?
Auf jeden Fall. Also das ist auch ein Anliegen von mir, dass dieses Branding von Spielen wie Counter-Strike als Ballerspiele halt einfach sowas von überholt sind, sondern eigentlich 2011 Start von, also ein richtig kultureller Faktor waren. Und wenn man sich heute anschaut, Counter-Strike beispielsweise, was die Lanxess Arena in einer Stunde Vorverkauf ausverkauft, ist es einfach Jugendkultur, ob man das möchte oder halt nicht. Und ich wollte auf keinen Fall einen Roman machen, wo das irgendwie großartig verhandelt wird, sondern eher im Gegenteil. Dass etwas wie Counter-Strike oder auch Musik von Kollegah eigentlich vielleicht sogar ein Schlüssel zu etwas Emotionalem zwischen zwei Figuren sind. Die versuchen sich in dieser Geschichte von Klapper und Bär anzunähern und es ein bisschen schaffen und auch ein bisschen schaffen, über das, was zu Hause eigentlich passiert, zu sprechen, aber diesen Durchbruch dazu nie wirklich hinbekommen.
Ja, ein Kollege, den hört besonders Bär gerne beim Counter-Strike-Spielen. So wie Sie jetzt drüber reden, Kurt Brödel, sind Sie eigentlich als Schüler damals auch auf so dumme Ideen gekommen, die Schule als Counter-Strike-Map oder die Schule als Map in Counter-Strike nachzubauen?
Nee, das bin ich nicht und da war ich technisch auch absolut nicht in der Lage zu einer Zeit, wo Computer erheblich langsamer und komplizierter noch waren. Es gibt aber tatsächlich, wenn man das so ein bisschen recherchiert, verschiedene Fälle in Deutschland und auch in den USA, wo genau das passiert ist, weil ganz ehrlich, die Idee ist halt schnell, wenn man spielt Counter-Strike, man kann eigene Maps bauen. Und das Erste, was den meisten wahrscheinlich einfällt, ist die eigene Schule, was natürlich hochgradig kontrovers ist und wo es auch die ein oder anderen juristischen Fälle gab, Schulverweisungen etc.
Für Klapper bleibt das jetzt nicht ganz konsequenzenlos, aber ganz viel mehr verrate ich jetzt an der Stelle mal nicht, weil der eigentliche Schauplatz von den Konflikten eben vor allem auch in Klappers Familie ist, und das beschreiben Sie, Kurt Brödel, finde ich ganz besonders gut, der Abendbrottisch. Da wird nämlich in Klappers Familie so ein richtiges Abendbrottheater aufgeführt. Immer pünktlich um 18 Uhr wird sich was Schickes angezogen, mit Kerzenständern, mit dem guten Geschirr dahingesetzt. Ja, und dann spielt man da so eine Wohlstandscharade, als wäre man irgendwie bei gut situierten, gebildeten Leuten, und dabei ist man das gar nicht. Für wen also so ein Theater da um 18 Uhr?
Ja, für die Häuser links und rechts und für das Haus da vorne, denn die Familie von Klapper ist in diesem Neubaugebiet irgendwo in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall die nicht das Größte, nicht das Schönste und ja nicht das beneidenswerteste Haus haben, und es einfach in seiner Familie, vor allem bei seinem Vater Ralf, einfach es ihm sehr wichtig ist, so eine Art von Wohlstandsillusion aufzubauen, die natürlich dann damit zu tun hat, dass PET-Flaschen verboten sind, dass Plastikverpackungen verboten sind, und das ist halt auch so eine kleine Bubble, in der Klapper da aufwächst, und dadurch, dass Klapper in seinem Leben noch keine großen Freundschaften geführt hat und auch nicht so viele Häuser von innen gesehen hat, ist da dann auf einmal diese Bär, und bei ihr zu Hause, da ist so ein riesiges Haus. Da sind all die Sachen, die man bei ihm zu Hause versucht zu inszenieren, sind da echt, aber dieses ganze Verhalten ihrer Familie hat halt eher im Vergleich zu dem, was sie da zu Hause für ein Theaterspiel spielen, was Hippieskes fast. Und das ist etwas, was sein Weltbild auf jeden Fall erstmal etwas neu ordnet.
Und bei der Bär gibt es eben diesen berühmten Krümel-Eistee, undenkbar eben an diesem 18 Uhr Abendbrottisch bei Klapper.
Kriminell.
Was würden Sie denn sagen? Ist es eine Geschichte über Freundschaft oder über Liebe, die Sie geschrieben haben?
Für mich ist es eine Geschichte über Freundschaft, für eine Geschichte über diese Unsicherheiten beim Heranwachsen, vor allem jetzt zwischen zwei Außenseitertypen, die aber so in ihrem Außenseitersein so ganz unterschiedlich gefärbt sind, und vor allem über die Unbeholfenheit, über das wirklich zu sprechen, was einen bewegt. Es gibt vielleicht einen Hauch von Liebe in dieser Geschichte, aber es ist für mich keine Geschichte über zwei, die sich verlieben.
Jetzt waren Sie, Kurt Brödel, ja lange Zeit aktiv auf Twitter, habe ich immer gern gelesen, haben Sie so lustige Alltagsbeobachtungen geschrieben, kleine Gegenwartssentenzen, und ich muss sagen, den Humor finde ich schon auch jetzt in Ihrem Roman wieder. muss man immer mal wieder schmunzeln oder lachen. Aber auf diese Langstrecke 240 Seiten zu schreiben, das ist doch bestimmt ganz anders gewesen als auf Twitter oder für Ihre Band The Screenshots. Sie sind auch Musiker und Produzent, wollen wir nicht verschweigen. Also wie ging es Ihnen jetzt mit diesen vielen, vielen Seiten?
Um ehrlich zu sein, war der Unterschied gar nicht so groß, denn der Ansatz für den Roman war genau der gleiche, wie er vor, also wir müssen jetzt von 7, 8 Jahren oder so auf Twitter sprechen, und der gleiche Ansatz wie in der Musik und wie allem, was ich künstlerisch mache, und das ist, dass es halt sehr intuitiv, schnell und impulsiv mit wenig Kopf an und viel aus dem Bauch raus halt passiert. Ich habe den Roman in 5 Monaten geschrieben. Ui. Und habe halt nichts anderes gemacht in der Zeit. Ich habe mit einem Programm geschrieben, was, wenn ich 3 Sekunden nicht tippe, alles löscht, was ich die letzten 20 Minuten geschrieben habe. Also ich habe diesen Roman geschrieben wie so ein Hit-Intervalltraining, weißt du? Und das ist aber so, wie wir in der Band auch Musik machen. Das ist so, wie man einen Tweet schreibt. Und dementsprechend ist es mir einfacher gefallen, als ich dachte.
Okay, wie Hit-Intervalltraining, daraus kann ich jetzt nicht ganz schließen. Würden Sie es also weiterempfehlen, das Bücherschreiben? Oder war es auch doch ein bisschen mühselig, anstrengend und gnadenlos, wenn Sie von diesem Programm erzählen, was da alles löscht, wenn man 3 Sekunden nichts tippt?
Also grundsätzlich möchte ich die Gelegenheit nutzen, Bücherschreiben zu empfehlen. Es ist aber natürlich so, dass, glaube ich, jede Person muss einen Weg finden, wie man selber gerne schreiben möchte. Und ich weiß, dass ich am meisten Freude darauf habe, wenn ich in gewisser einen Druck habe, wenn ich eine strenge Deadline habe und wenn ich irgendwie einfach nicht aufhöre. Und ich würde es wieder so machen, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele andere überhaupt völlig unproduktiv und nervig wäre, das so zu machen.
Jetzt sind Sie, Herr Kurt Brühle, glücklicherweise schon Anfang 30. Wenn Sie jetzt aber Ihre Hauptfigur Klapper sozusagen in seine Lebensrealität 11. Klasse nochmal Rat geben könnten, in die Schulzeit rein, vielleicht auch in dieses, ja doch, ich würde es als Mobbing bezeichnen, was er da so ein bisschen erleben muss. Irgendwas, was vielleicht es ein bisschen leichter macht, gäbe es da was Sie ihm raten würden?
Ich glaube, ich würde ihm empfehlen, etwas mehr zu kommunizieren, etwas mehr sich seiner Klasse mitzuteilen, auch seinen Eltern und einfach allen Menschen. Das Ding ist aber, das sagt sich dann halt so leicht.
Ja, das stimmt. Ich würde, glaube ich, damit anfangen, ihm das Axe Africa auszureden. So ein ganz penetrantes Deo. Ich weiß nicht, ob das noch hergestellt wird, aber das benutzt er auch.
Das gibt's noch. Findest du, der sollte auf Cookies umsteigen?
Da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Also eine Deo-Empfehlung von Ihnen noch zum Schluss?
Darf ich Marken nennen? Also ich bin jetzt gerade wirklich unterwegs mit einem Old Spice Roll On. Ich rieche wie so ein amerikanischer Daddy auf dem Golfplatz, glaube ich.
Okay, hätte vielleicht auch Klapper geholfen. Wir wissen es nicht. Geben wir ihm als Rat mit. Kurt Brödel von Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, und wir sprachen über Klapper. Der Roman ist gerade bei Ullstein erschienen, hat 240 Seiten, kostet 22 Euro. Am letzten Wochenende, da gab es in ganz Deutschland Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, gegen eine politische Zusammenarbeit, auch gegen eine Zufallsmehrheit mit rechtsradikalen Parteien. In Hamburg war dafür auch das Bündnis Verlage gegen Rechts auf der Straße. Das ist ein Bündnis, das gibt es schon mehrere Jahre, und es setzt sich ein für einen vielfältigen Literaturbetrieb. Gerade mit einer Plakatkampagne, damit will die Initiative Verlage gegen Rechts jetzt nochmal verstärkt auf ihre Ziele aufmerksam machen, vor der Bundestagswahl, vor der Leipziger Buchmesse. Und am Freitag haben die Mitglieder dafür ihre Plakate zum ersten Mal vorgestellt. Magdalena Neubig hat es angeschaut.
Omas gegen Rechts haben in Hamburg zum Protest gegen Rechtsextremismus und die AfD aufgerufen.
Nochmal willkommen bei den Omas gegen Rechts. Es ist überwältigend, von hier aus zu sehen, wie viele Leute gekommen sind. Das ist unglaublich.
Rund 20.000 Menschen haben sich in der Innenstadt versammelt, um eine Menschenkette rund ums Rathaus zu bilden. Darunter viele Bürger der Stadt, aber auch Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Initiativen. So wie die Verlage gegen Rechts.
Verlage gegen Rechts ist erstmal ein Spontanzusammenschluss von Verlagen, der sich 2016 gegründet hat, als ausgerechnet auf den Buchmessen plötzlich rechtsaußen Medien auftauchten und sich da breit machten.
beschreibt Verlegerin Ilse Laudern das Aktionsbündnis. Seitdem organisieren die Literaturschaffenden regelmäßig Veranstaltungen, um sich für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft einzusetzen. Die Menschenkette der Omas gegen Rechts in Hamburg nutzen sie als Anlass, um ihr neuestes Projekt in die Öffentlichkeit zu tragen. Ihre Plakate gegen Rechts.
Und dann gab es halt letztes Jahr die Idee von einigen von uns, die eine große Open-Call-Kampagne gemacht haben für Plakate gegen Rechts, wo einfach alle Menschen, die sich positionieren wollen und kreativ mitwirken wollen an dieser Aktion, Plakate einschicken konnten.
Bücher seien ein tolles Medium, erklärt Sina Rupp von Verlage gegen Rechts. Es sei ihnen aber darum gegangen, ihre politischen Anliegen noch stärker im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Daher der Aufruf, Plakate zu gestalten.
Wir haben den Open Call für einen Monat lang laufen lassen. Das war im Sommer letzten Jahres und haben tatsächlich über 600 Einreichungen bekommen und waren total überwältigt und glücklich über so viel Aktivismus und Menschen, die ein Plakat gestaltet haben.
Aus den ursprünglich 600 Einsendungen haben die Bündnismitglieder der Verlage gegen Rechts 350 Motive ausgewählt. Eine Auswahl davon präsentieren sie als Teil der Menschenkette jetzt erstmals auf großen Plakaten.
Ganz Hamburg, stopp die AfD!
Autorin Katharina, die sich ebenfalls bei Verlage gegen Rechts engagiert, beschreibt ein paar der Motive.
Es gibt zum Beispiel ein Plakat, auf dem einfach ein Vulkanausbruch gezeichnet ist und wo drunter steht, wir bleiben wütend. Es gibt aber auch Plakate, die total kleinteilig sind. Es gibt ein Plakat, das sieht von Weitem eigentlich fast leer aus und in der Mitte ist so ein schmaler schwarzer Streifen. Und wenn man nah rangeht, sieht man, das ist eine Liste von Todesopfern rechtsextremer Gewalt seit 1990 bis heute. Und es ist einfach eine Liste von Namen, die erschreckenderweise ganz klein ist, weil es so viele Namen sind.
Auf einem anderen Plakat sind zwei Zimtschnecken zu sehen, darunter der Spruch Cinnamon Rolls, not Gender Rolls, also Zimtschnecken statt Geschlechterrollen. Eine Illustration zeigt einen Bücherstapel mit Werken von Erich Kästner, Anna Segers und anderen Autoren, die in der NS-Zeit verboten waren. Auf dem Plakat sieht man, wie unter dem Gewicht der Bücher ein Hakenkreuz zerbricht. Die Motive sollen eine Gegenbotschaft zu Hetze, Gewalt und menschenfeindlichen Parolen sein. Sie können über die Website des Bündnisses kostenlos zur nicht kommerziellen Nutzung heruntergeladen werden. Oder gegen Herstellungskosten direkt als gedruckte Plakate bestellt werden. Die ersten Bestellungen haben sie bereits verschickt, sagt Sina Rupp.
Es gab eine sehr große Resonanz und wir haben bisher 200 Plakatsets bundesweit verschickt. Zum Beispiel an Schulen und Hochschulen. Viele Buchhandlungen und Literaturhäuser und generell Kulturorte haben sich bei uns gemeldet und Plakatsets bestellt. Zum Beispiel die KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Sachsen-Anhalt oder auch kleine Lebensmittellädchen und Kirchengemeinde und grundsätzlich auch Bestellungen für Demos und Aktionen.
30 der Plakatmotive sind auch in Form einer Zeitung erhältlich. Obwohl die Plakate schon im Sommer geplant wurden, haben sie jetzt eine neue Relevanz bekommen, findet Verlegerin Ilse Laudan. Seit die CDU im Bundestag einen Antrag zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchgebracht hat, seien die Plakate gegen Rechts noch wichtiger.
Die Message wird natürlich einfach nur noch dringender und umso besser, dass wir auch schon angefangen haben, uns alle zusammenzuschließen, also eben so wie zum Beispiel Omas gegen Rechts und Verlage gegen Rechts. Wir brauchen jetzt starke Bündnisse.
Denn angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen fühlten sich viele Menschen im Land hilflos und ängstlich.
Ich meine, haben wir denn wirklich damit gerechnet, dass so schnell die Brandmauer fällt? Nein, haben wir nicht. Umso mehr brauchen wir jetzt einfach auch Kanäle, auf denen wir miteinander Kontakt aufnehmen und einander Zeichen geben können, stark zu sein, durchzuhalten und dafür einzutreten, dass wir Gesellschaft gemeinsam machen und dass sie nicht rechts ist.
Ilse Laudern leitet seit 1997 den Argument-Verlag und sie engagiert sich bei Verlage gegen Rechts. Am Freitag hat das Bündnis in Hamburg neue Plakate vorgestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der französische Schriftsteller Édouard Louis, der hat schon mehrere gefeierte Romane veröffentlicht. Die erzählen alle aus seinem Leben oder aus dem Leben von seiner Familie. Da ging es dann auch schon um seine Mutter, um ihre Flucht vor dem alkoholabhängigen, gewalttätigen Ehemann. Das Buch hieß Freiheit einer Frau. Das erschien 2021. Und jetzt aber hat Édouard Louis nochmal über seine Mutter Monique geschrieben. Monique bricht aus, heißt der Roman, der gerade in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Und unser Kritiker David Hinzmann, der hat den schon gelesen. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Ja, Herr Hinzmann, ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich jetzt erstmal gewundert. Okay, es geht nochmal um Edouard Louis Mutter. Erzählt er da uns dieselbe Geschichte nochmal?
Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich die Ankündigung vom Verlag gesehen habe und dachte so, naja, mal schauen. Aber wurde dann eines Besseren belehrt beim Lesen, weil er nämlich gerade in der Wiederholung dieses Motivs nochmal was Neues aufmacht, weil es eben darum geht, dass entgegen des Titels des Vorgängers Freiheit seine Mutter eben nicht frei geworden ist, sondern erneut in die Fänge eines alkoholabhängigen, gewalttätigen Mannes geraten ist. Und er fragt sich jetzt, wie konnte das dazu kommen? Und kommt dann ja auf die Strukturbedingungen der Frau in unserer Gesellschaft. Also, dass sie eben, dass es unheimlich schwer ist, sich diese Freiheit zu erarbeiten.
Okay, es geht, höre ich jetzt schon raus, wie wir es von Louis gewohnt sind, nicht um persönliche Verfehlungen der Mutter. Sie hat sich schon wieder so einen denselben Typ Mann angelacht, sondern er hat wieder diesen soziologischen Blick auf die Machtverhältnisse in der Gesellschaft.
Ganz genau, das zeichnet ja sein Schreiben aus. Und dieses Mal hebt er halt auf die Situation der Frau ab. Also zeigt halt, dass seine Mutter nie selbst arbeiten konnte, weil sie Care-Arbeit für die Familie und auch alles andere gemacht hat und somit keine abgeschlossene Ausbildung hat, keine Rentenansprüche und die somit wie vielen Frauen Altersarmut droht. Und was er auch noch aufmacht, ist die emotionale Gewalt, die in dieser Beziehung herrscht. Also er bleibt nicht dabei, dass es quasi ökonomische Beweggründe sind, die sie da drin halten, sondern eben, dass sie auch, dass dieser Partner aktiv sie in dieser Beziehung hält und es in dieser Verquickung unmöglich ist, da rauszukommen. Und irgendwie schafft sie es dann doch. Der Roman fängt so an, dass sie ihn anruft und sagt, hey, ich muss hier raus aus der Wohnung, hilf mir bitte. Das tut er dann auch. Aber während des ganzen Romanes fürchtet man irgendwie die ganze Zeit, dass sie doch noch zu diesem Typen zurückkommt. Und da hat Edouard auch Angst vor. Und bis zu dem Zeitpunkt, als sie zusammen aus der Wohnung ausziehen und mit dem Umzugstransporter abfahren, glaubt er nicht so richtig daran.
Ja, jetzt sind das ja schon, auch wie Sie das erzählen, teils intime Details eben aus dem Leben der tatsächlichen Mutter von Edouard Louis, die jetzt hier wieder in diesem Buch stecken und die in der internationalen Öffentlichkeit ja mittlerweile präsentiert werden. Ne? Edouard Louis ist ein renommierter, berühmter, weltberühmter Schriftsteller. Reflektiert er das mit?
Ja, zum ersten Mal. Und ich würde sagen, er sieht es als Wiedergutmachung an oder es ist so ein bisschen eine Wiedergutmachung, weil er halt beschreibt, wie er seiner Mutter hilft, auch finanziell, absurderweise aus den Mitteln, die er durch die Veröffentlichung dieser sehr intimen, ja fast schon voyeuristischen Romane über seine Familie eingenommen hat und quasi ihr hilft, ein eigenständiges Leben zu führen und erzählt, wie die Veröffentlichung der Romane bei seiner Familie angekommen ist. Also er schildert da eine Szene, wo er in Paris eine Lesung hält in einer Buchhandlung und auf einmal sieht er im Publikum seine Mutter und kriegt einen Schreck, bricht die Lesung ab und hat wahnsinnig Angst, weil er wirklich keine vorteilhaften Dinge über seine Familie in den Büchern erzählt hat und trifft seine Mutter danach der Lesung in einem separaten Raum und sie macht ihn dann richtig an und sagt, warum sagst du das? Wir schämen uns. Und er verneint das explizit in dem Roman, dass er sich entschuldigt oder dass es eine Wiedergutmachung gibt oder dass er Reue hat, aber das spürt man, finde ich, total zwischen den Zeilen, dass er da schon auch merkt, was er da seiner Familie angetan hat mit der Veröffentlichung.
Und konnte sie das jetzt alles überzeugen, Hinzmann, sprachlich überzeugen, als autofiktionale Anlage überzeugen?
Also soziologisch, das, was mich ja immer so an seinem Schreiben fasziniert hat, überzeugt es mich nicht ganz. Also die Situation der Frau, seiner Mutter, ist sehr gut beschrieben, aber er kommt dann wieder auf sein altes Pferd, die Klassismus, Marginalisierung der Arbeiterklasse zurück und das passt nicht so richtig. Und die Beispiele, die er da nennt, sind nicht glaubhaft und haben ja eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Thema der Mutter zu tun.
Obwohl sie natürlich auch aus diesem Arbeitermilieu kommt.
Genau, aber er hebt dann auf sich selbst nochmal so ab und das passt irgendwie nicht richtig. Aber sprachlich hat er mich am Ende wieder gekriegt, weil er in dieser kargen, reduzierten Sprache die Schönheit vermeidet und ein Spiegel dieser prekären sozialen Verhältnisse versucht zu sein. Und er schafft es formal, Form und Inhalt so gut zu verknüpfen. Und er hat zum Beispiel, listet er dann einfach in einem Satz mit Absätzen auf, was es für Tätigkeiten umfasst, als Frau zu Hause zu sein und für die Familie zu sorgen. Kochen, putzen, Kinder abholen, Essen machen. Und das ist sehr, sehr eingänglich, finde ich.
Es gab also doch noch einiges zu erzählen von seiner Mutter. Monique bricht aus, heißt der Roman von Edouard Louis, der jetzt in der Übersetzung von Sonja Fink auf Deutsch erschienen ist. Gerade im S. Fischer Verlag, 160 Seiten, 22 Euro. Vielen Dank an David Hinzmann.
Straßenkritik.
Mein Name ist Marilena Bachmeier, ich bin 29 Jahre alt, wohne in Berlin und ich arbeite bei der Welthungerhilfe. Ich möchte heute gerne das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili vorstellen. Also es spielt in Georgien hauptsächlich und es startet 1900, glaube ich, und endet 2006. Über 8 Generationen aus ihrer Familie erzählt sie so ein bisschen über die Familie selbst, aber es kommen auch immer mal wieder politische und geschichtliche Gegebenheiten vor, was ich immer sehr spannend in Büchern finde. Kriegszeiten wurden natürlich auch in dem Buch sehr viel erwähnt, in der großen Zeitspanne, was Georgien auch sehr hart getroffen hat und wo ich auch von UdSSR und geschichtlich sehr viel gelernt habe. Ich fand, dass die Kultur sehr gut rauskam. Also es sind sehr, sehr viele Seiten, über 1000 Seiten, aber ich muss sagen, dass ich kein einziges Mal gelangweilt war. Also war sehr, sehr spannend.
Und deshalb ist das achte Leben für Brilka eine nachdrückliche Leseempfehlung von Marilena Bachmeier aus Berlin. Der Roman von der georgisch-deutschen Autorin Nino Haratischvili, den gibt es als Taschenbuch bei Ullstein. Ja, es sind 1280 Seiten, aber sehr, sehr spannende Seiten, wie wir gerade gehört haben, für 22,90. Der Schweizer Schriftsteller Robert Walser, der hat in den letzten Jahren so ein richtiges Comeback gefeiert. Zu seinen Lebzeiten, vor allem so Anfang des 20. Jahrhunderts, da galt er eher noch als Geheimtipp. Und manche sagen auch, Robert Walser ist bis heute der ewige Geheimtipp geblieben. Aber sein meistgelesener Roman, Der Gehülfe von 1908, der gilt immerhin mittlerweile und vollkommen zu Recht als ein Meisterwerk der Moderne. In Der Gehülfe, da geht's um einen jungen Angestellten, einen Hausangestellten, der dabei zusieht, wie sein Dienstherr, das ist so ein tobsüchtiger Erfinder und Unternehmer, wie der in den Ruin schlittert. Und ich finde eigentlich die Anspielungen zum Unternehmertum heute, die liegen da auf der Hand. Das haben sich vielleicht auch die polnischen Künstler und Filmemacher Wilhelm und Anka Sasnal gedacht. Die haben den Stoff von Robert Walser jetzt verfilmt und unter dem Titel The Assistant feiert diese Neuinterpretation vom Robert Walser Roman. Die hat gestern Weltpremiere gefeiert beim renommierten Filmfestival in Rotterdam. Zugeschaltet aus Rotterdam ist mir jetzt unser Filmkritiker Patrick Welinski, der hat diese Verfilmung gesehen. Guten Tag nach Rotterdam.
Guten Morgen, hallo.
Ja, wie haben sich denn die Sasnals mit diesem Walser Roman Der Gehilfe auseinandergesetzt?
Ja, ich fand schon interessant, dass die Sasnals hier vor Ort nicht von einer Literaturverfilmung sprechen, sondern eher von einer Neumalerei. Ja, da sprechen die bildenden Künstler aus ihnen. Aber ich fand das sehr treffend, weil sie Walsers Geschichte als Ausgangspunkt nehmen und sie schon sehr bewusst von einer Nacherzählung lösen. Stattdessen würde ich sagen, sie übertragen den inneren Zustand der Hauptfigur, dieses Josef Marti, in eine visuelle und atmosphärisch sehr dichte, auch sehr intelligente Filmsprache. Aber grundsätzlich bleibt die Geschichte schon in ihren Grundzügen erhalten, beginnt aber mit einem, wie ich fand, sehr schönen augenzwinkernden Gag, weil unsere Hauptfigur, der Josef, der beginnt als Buchbinder, ja, also schon so eine Szene, die sagt, wir arbeiten jetzt am Material. Er wird dann gefeuert und landet beim exzentrischen Erfinder Tobler, wo er sich in diesem absurden Anwesen und in dieser Familie irgendwie verliert und mit der Zeit auch mit diesen skurrilen Erfindungen dieser Tobler da entwickelt, eine Werbeuhr für Züge zum Beispiel, absolut nicht zurechtfinden kann. Doch während er sich in diese Welt versucht einzufügen, wird die Atmosphäre immer unheimlicher und diese Unheimlichkeit, diese Entfremdung, das erzählen die Sasnals sehr fragmentiert, sehr traumartig. Es gibt surreale Momente, plötzliche Zeitsprünge, alles wurde auf 16 mm gedreht. Das heißt, wir haben hier zum einen den Walsergeist des Fonds des Jäkle irgendwie noch präsent. Auf der anderen Seite hat der Film eine poppige Struktur, die mehr an den Autorenfilm der 70er Jahre erinnert.
Jetzt ist ja ganz interessant, beim Walser-Roman, da gibt es so einen Erzähler, der das Geschehen immer mal wieder ironisch kommentiert. Wie lässt sich das denn überhaupt ins Bild und auf die Kinoleinwand übertragen?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also Walsers Ironie ist ja wirklich fast manchmal so beiläufig und vermittelt so eine subtile Distanz zu diesen Absurditäten, die da passieren. Und die Sassnals überhöhen das Subtile in eine groteske Idee von Welt, nicht wahr? Also es gibt beispielsweise eine Szene, wo Josef absurd viele Briefe schreiben muss für die Familie Tobler. Und das ist ein Moment, in dem dieser feine Humor von Walser so einer kafkaesken Komik entspricht. Er schreibt so viele Briefe, die werden dann in so eine Windanlage geworfen. Dahinter gibt es ein Orchester, das das noch alles mit begleitet. Dann gibt es noch Dialoge zwischen den Figuren innerhalb des Anwesens, die so anachronistisch anmuten, denn alles sieht aus, als wären wir hier kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die Menschen sprechen über ihre Gefühle, als wären das so Tinder-Chat-Verläufe. Also der Film überhöht die Ironie. Er spielt aber auch mit seltsam steifen Posen, mit so abrupten Schnitten, mit extremen Close-ups von Gesichtern, die fast zu Fratzen verkommen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir Walser durch so ein groteskes Prisma nochmal ganz anders erfahren können und vielleicht auch nochmal noch tiefer in diesen Literaturkörper eindringen können. Eine wirklich sehr mutige Art und Weise, mit einer Literaturvorlage umzugehen.
Und wie stark setzt sich dieser Film jetzt auch mit Walsers Blick auf die Arbeitswelt, diese moderne Arbeitswelt, auseinander?
Das ist die zentrale Frage. Natürlich haben die Sassnals unsere heutige Welt im Blick und natürlich ist diese Handlungsfreiheit eines Gehülfen oder eines Arbeitnehmers nochmal ganz anders zu sehen. Aber es ist wunderbar, wie sie dieses Gefühl übersetzen können in Filmsprache. Also Josef ist jetzt kein klassischer Protagonist, sondern mehr so eine Figur, die sich in einer Welt wiederfindet, die ihn formt, verschluckt, wieder rausspuckt. Hinzu kommt, dass unser filmischer Josef sich seiner eigenen Situation sehr bewusst ist. Es ist ein Marxist, der weiß ganz genau, ich werde hier ausgebeutet. Aber er kann sich dieser Ausbeutung irgendwie nicht widersetzen. Es gibt auch ein schönes Spiel mit der Zeit. Wir wissen irgendwann nicht mehr, ist der Josef seit Wochen da, seit Monaten. Das Gefühl des Verlorenseins, der Orientierungslosigkeit, die Walser ja an der Arbeitswelt schon auszusetzen hatte, die wird hier nochmal fühlbar. Und ich hatte das Gefühl, 1908 ist uns gar nicht so weit. Also wenn es um prekäre Arbeitsbedingungen geht, das zeigt der Film ganz deutlich, da hat Walser schon einen fast schon gegenwärtigen Stichpunkt und Roman hingelegt.
Jetzt gibt es schon eine Kinoverfilmung von Walsers Gehülfen. Die hat der Schweizer Regisseur Thomas Körfer gedreht, 1976. Sie haben diese Autorenfilme dieser Zeit schon als Referenz angesprochen. Wie schlägt sich denn jetzt die neue Version im Vergleich zu dieser älteren?
Ja, die Verfilmung von 75, das war eine klassische Adaption, eine sehr präzise, psychologische, dichte Umsetzung des Romans, die sehr stark auf die Atmosphäre und die innere Zerrissenheit der Hauptfigur bei Walser sich konzentriert hat. Die Sassnals hier, die gehen wirklich viel radikaler vor. Also wenn Körfer auf realistische Bilder setzte und eine sehr zurückhaltende Inszenierung hatte, haben die Sassnals wirklich so breite, surreale Momente mit experimentellen Tanzperformances, Einschüben, mit verzerrten Soundebenen, Nachtkörper im Stroboskoplicht. Man könnte vielleicht sagen, Körfers Version bleibt stark am Buch und die Sassnals gehen direkt in den literarischen Körper. Ihr Film ist physisch, würde ich sagen. Man fühlt die Beklemmung, die Unsicherheit, die Absurdität. Und das ist natürlich für ein modernes Publikum, das an so ein Kino gewöhnt ist, eine sehr tolle Art, Walser auch nochmal neu zu erleben.
Und wie sieht's aus? Gibt es noch andere literarische Begegnungen jetzt auf dem Filmfest in Rotterdam dieses Jahr?
Ja, ich hatte gestern eine schöne Wiederbegegnung mit der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf der Leinwand. Das wurde hier Hans Scheugels Film »Was die Nacht spricht, eine Erzählung«. Das ist zwar schon ein Film aus den 80er Jahren, der wurde jetzt aber völlig neu montiert. Und das ist kein Film über klassisches Erzählen, sondern ein Experiment über den Prozess des Erzählens selbst. Jelinek hat mit Patienten einer Psychiatrie den Text zu dem Film geschrieben. Und daraus wird wirklich auch heute noch eine sehr moderne und faszinierende Reflexion darüber, wie Sprache im Film, aber auch in der Literatur Bedeutung erzeugt. Und wie Jelinek auch hier selber ihre Sprache vorträgt, hat was unglaublich Schönes, muss ich sagen. Und wie sie der experimentellen Sprachlandschaft eine eigene, neue Ebene hinzufügt, das hat mich schon sehr begeistert.
Patrick Wilinski, also unser Filmkritiker, hat einiges an Literarischem gesehen auf dem Filmfest in Rotterdam, unter anderem auch die Robert-Walser-Verfilmung The Assistant von Wilhelm und Anka Sassnal. Besten Dank für die Einordnung nach Rotterdam.
Bitte, ciao.